Herr Wimmer, diesmal keinen festen Boden unter den Füßen?
Wir nähern uns der Geopolitik.
Richtig, wir sind nämlich hier in einem Hafen, den Sie vielleicht benennen können.
Ja, das ist Sewastopol und das ist der strategische Hintergrund für die Entwicklung in der Ukraine, die wir 2014 gesehen haben.
Können Sie vielleicht für alle erklären, die sich damit gar nicht auskennen? Also dieser Hafen ist Teil der Krim und warum ist er so wichtig?
Von hier aus hat die Russische Föderation die Versorgung ihres Verbündeten Syrien unternommen. Und das sollte natürlich abgeschnitten werden im Zusammenhang mit den Entwicklungen, die es in Syrien in den letzten 6 Jahren gegeben hat. Und das ist aus meiner Sicht eine wesentliche Ursache dafür, dass wir auch den Putsch in Kiew bekommen haben.
Das heißt, der Name Sewastopol ist in unseren Medien ja nie groß nach oben gekommen, sondern man hat eben versucht, über das Zerschlagen der Ukraine an diesen Teil der Krim zu kommen und dann speziell wegen dieses Hafens. Es ging nur um diesen Hafen, es ging nur um die militärische Möglichkeit oder die militärische Möglichkeit, die eben zu nehmen.
Ja, es ging darum, wie die Entwicklung im Nahen und Mittleren Osten weiterlaufen sollte. Und dafür spielt nun einmal Sewastopol eine strategisch wichtige Rolle. Alleine deshalb, weil ja auch die Russische Föderation dann in Syrien eingestiegen ist. Übrigens bemerkenswerterweise mit dem Völkerrecht im Rücken. Das ist alles nach den Statuten der Vereinten Nationen legitim, was die Russische Föderation gemacht hat. Und das hat natürlich das strategische Dispositiv der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten auf der syrischen, irakischen und welcher Seite auch immer gestört. Und deswegen sollte Sewastopol genommen werden, dadurch, dass die Ukraine alles unternehmen sollte, um die russische Flotte und damit auch den russischen Stützpunkt in Sewastopol zu beseitigen. Das war das strategische Dispositiv auf der ukrainischen Seite.
Wie lange ist denn die russische Flotte schon in diesem Hafen? Ist das eine neue Geschichte?
Ja, die russische Flotte war ja eigentlich immer hier und nur durch die Entwicklung in Zusammenhang mit der Übergabe der Krim durch Chruschtschow an die Ukraine.
Ein Geschenk.
Ein Geschenk, ganz merkwürdig wohl zustande gekommen. Hat es eben dann nach dem Zerfall der UdSSR die Situation gegeben, dass sich auf einmal die russische Flotte in einem anderen Land wiederfand. Das war die Ukraine. Und dann hat es eben hier Auseinandersetzungen gegeben, erstens um die Stationierung. Das war immer wieder ein Zankapfel. Es hat aber auch Referenden auf der Krim-Seite gegeben, mit der die Bevölkerung auf der Krim versucht hat, wieder Anschluss ans russische Mutterland zu bekommen. Das heißt, es hat eben in der Situation seit 1992 hier eine ziemlich interessante, spannungsreiche und noch wechselvolle Geschichte gegeben. Aber das hat alles nichts damit zu tun, was es in der Nacht des Putsches in Kiew gegeben hat, wo man versucht hat, hier Fakten zu schaffen und die russische Flotte und damit natürlich die Russische Föderation von der Unterstützung des Verbündeten Syrien abzuschneiden.
Dieser Hafen wurde ja auch, als es noch die Ukraine war, als ein homogenes Land, wurde ja von der russischen Seite aus gepachtet, also ganz legal. Die haben für das Nutzen Miete bezahlt.
Ja, das war die Vereinbarung, die dann nach vielen Mühen getroffen worden ist. Und vor diesem Hintergrund war die russische Flotte, waren die russischen Streitkräfte ganz legitim und ganz legal, wenn man diesen Unterschied machen will, hier auf der Krim anwesend und haben in Zusammenhang mit der krisenhaften Entwicklung, die dann nach dem Putsch in der Ukraine losbrach, von ihren legitimen Rechten Gebrauch gemacht, Streitkräfte zu schützen, als sie mit den berühmten grünen Menschen hier an den Straßenkreuzungen aufgetaucht sind. Die waren hier und da gibt es auch nichts dran zu deuteln.
Das Pendant zu diesem Hafen, auch von den Russen genutzt, aber in Abstimmung mit dem Land Syrien, ist ja der Hafen Tartus. Beides gehört zusammen.
Ja, beides gehört zusammen. Das sind Dinge, wo unter völkerrechtlichen und natürlich auch politischen Gesichtspunkten nicht dran gedeutelt werden kann. Wir sehen ja eine politische Konsequenz aus der Präsenz der Russischen Föderation in Syrien, auch in Verbindung mit dem Hafen Tartus, dass ja erst das Auftauchen vor gut 2 Jahren der Russischen Föderation in den syrischen Auseinandersetzungen überhaupt eine Chance gegeben hat, Gespräche zur Beendigung dieses Konfliktes aufzunehmen. Und diejenigen, die damals hier Sevastopol übernehmen wollten und die russische Flotte hier verdrängen wollten, die hatten auch an den Friedensgesprächen kein Interesse. Das haben sie bis heute nicht.
Es gab ja damals einen Vertrag, wo ja der Westen der Ukraine angeboten hat, eben Assoziierungsabkommen. Da gab es ja auch einen Teil, da ging es um ja, Zusammenarbeit auf militärischem Gebiet. Sehr klein gedrückt, ich glaube, es war Punkt 16. Was hätte das bedeutet, wenn die Ukraine das unterschrieben hätte?
Ja, man muss natürlich in diesem Zusammenhang sehen, dass es heute eine ganz logische Konsequenz aus der Entwicklung damals auf dem Territorium der Ukraine gegeben hat. Und zwar das, was man auf westlicher Seite eigentlich nicht wahrhaben will. Wir sind jetzt über die Entwicklung in der Ukraine in eine Konfliktregion gekommen. Die Entwicklung um die Krim, die Entwicklung im Donbass machen natürlich deutlich, dass die Ukraine sich jetzt in Auseinandersetzungen mit anderen kriegerischer Natur, möglicherweise mit der Russischen Föderation und mit anderen befunden hat oder befunden haben könnte. Und normalerweise ist es für das Selbstverständnis der NATO, auch für das Selbstverständnis der westlichen Staaten völlig unmöglich, sich mit einem Land gemein zu machen, das in Konfliktsituationen mit seinen Nachbarn oder mit anderen sich befindet. Das ist normalerweise das Verbot. Das Verbot für jede militärische oder sonst wie geartete Zusammenarbeit, weil man natürlich, solange die NATO ein Verteidigungsbündnis war, die NATO nicht in die Kalamitäten anderer Staaten hineinziehen wollte. Und das ist natürlich durch die Entwicklung in der Ukraine ins völlige Gegenteil verkehrt worden. Wir haben ja mit Hunderten von Millionen, wenn nicht Milliarden Euro oder Dollar, haben wir die Auseinandersetzungen, in die die Ukraine verwickelt war und verwickelt ist, finanziert, inklusive der Unterstützung für Nazi-Bataillone, die die Ukraine in den Auseinandersetzungen mit dem Donbass einsetzt. Und das macht natürlich deutlich, in welcher Situation wir uns befinden. Und der damalige Vertrag, im Zusammenhang auch mit den Bestimmungen, die Sie da formuliert und die Sie angegeben haben, macht natürlich deutlich, dass die NATO ihren Verteidigungscharakter, der ja mal 1990 bedeutete, es geht nicht östlich der Oder weiter, völlig verlassen hat, dadurch, dass sie bis unmittelbar an die russische Grenze vorrücken wollte und ja auch heute vorgerückt ist.
Also wenn ich das richtig verstehe, wenn die Ukraine Teil der NATO geworden wäre, dann würden hier heute NATO-Schiffe liegen und keine russischen Kreuzer mehr.
Das war die strategische Absicht, die im Zusammenhang mit dem Putsch in Kiew durchgezogen worden ist und wo man natürlich den Mitspieler Russische Föderation nicht zutreffend eingeschätzt hat, denn die Russen haben dieses Spiel nicht mitgemacht und sie waren vertraglich auch nicht verpflichtet, das zu tun. Und politisch, wenn die Entwicklung auf dem Maidanplatz in Kiew wirklich weitergegangen wäre, hätten wir Krieg in der Ukraine und zwar Krieg auf der Krim gehabt. Mehr als Bürgerkrieg.
Kann denn die russische Föderation nicht auf diesen Hafen verzichten?
Das ist der Zugang der Russischen Föderation zum Mittelmeer. Und wir haben ja bis zum Vertrag von Montreux ein ausgeklügeltes System völkerrechtlicher Verträge, die deutlich machen, unter welchen Kriterien die Russische Föderation den Hafen hier nutzen kann. Und zwar in ihren Zugangsmöglichkeiten zum Mittelmeer und damit natürlich zu anderen offenen Meeren.
Also von hier aus geht es über das Schwarze Meer, Dardanellen Richtung Istanbul und dann eben durchs Mittelmeer. Das heißt, hier wird auch die Handelsmarine geschützt durch entsprechende Schiffe.
Ja, wir nehmen, die Russische Föderation nimmt etwas wahr, was andere Staaten für sich wie selbstverständlich auch in Anspruch nehmen. Und das ist der Schutz ihrer Handelsrouten und dabei zu sein, wenn auf See sich was tut.
Was würde es denn bedeuten, wenn die NATO nicht klein beigeben würde oder wenn die weiter sich festbeißen würde, sagen, sie wollen die Krim speziell, sie wollen diesen Hafen haben? Was würde das bedeuten? Wie müsste Russland reagieren? Würden die dann sagen, ja, vergiss es oder was denken Sie?
Ja, wenn wir diese Dinge durcheskalieren, dann eskalieren wir uns in den Krieg hinein. Und das, was für mich so von zentraler Bedeutung ist, dass wir diese Entwicklung etwa seit 1992 bekommen haben, als die Regel, die noch zur Zeit der Wiedervereinigung galt, die NATO nicht jenseits der Oder, als die aufgegeben worden ist und die Vereinigten Staaten Wert darauf gelegt haben, einen osteuropäischen Staat nach dem anderen in die NATO als Organisation reinzubekommen und damit an die russische Grenze vorzurücken. Und die ganze Situation, mit der wir es derzeit zu tun haben, ist die, dass die NATO es offensichtlich darauf anlegt, die russische Föderation in der Substanz zu treffen.
Also hier zu strangulieren quasi.
Zu strangulieren. Das ist die Optionsbreite, die die NATO offensichtlich angestrebt hat. Ich habe das ja selber in Zusammenhang mit der berühmten Konferenz von Bratislava gehört. Das war ja amerikanische Regierungspolitik, die da geäußert worden ist. Man zieht eine neue Mauer imaginärer Art zwischen Riga und Odessa. Alles das, was westlich davon ist, ist amerikanisch und alles das, was östlich davon ist, das kann die russische Föderation sein, muss sie aber nicht sein. Das kann auch irgendjemand anders sein. Das ist amerikanische Politik, wie wir sie schon seit 100 Jahren haben. Immer wieder mit dem Zerfall der russischen Föderation und von Russland zu spielen und darauf zu spekulieren. Und das Ganze, mit dem wir es derzeit zu tun haben, geht aus meiner Sicht zwei Dinge raus. Es wird damit gespielt, die russische Föderation zu strangulieren. Und eine Situation auf der russischen Seite herbeizuführen, wo, wenn das nicht gelingt, man die Russen aber totrüstet. Das ist ja auch die Situation in der Endphase des Kalten Krieges gewesen, wo uns ja in Moskau, Stalin und andere gesagt haben, es gibt eigentlich nur zwei Länder, die eine Konsequenz aus dem Zweiten Weltkrieg gezogen haben. Das war Japan und das war Deutschland, das westliche Deutschland, weil wir uns auf die Entwicklung unserer Ökonomie und Sozialsysteme gelegt haben. Wenn man hier entlang der russischen Grenzen, das ist ja überall der Fall, es gibt ja, was weiß ich, wie viele amerikanische Militärstützpunkte rings um die russische Föderation. Wenn die Russen da so drauf reagieren, wie die Amerikaner das wollen und die Briten vor allen Dingen, dann wird man hier für zivile, ökonomische, soziale, ökologische Projekte kein Geld mehr haben, weil man das dann alles auf die Rüstungsindustrie und auf das Militär kaprizieren muss. Und das ist die strategische Absicht aus meiner Sicht der Vereinigten Staaten.
Weil Sie jetzt die Briten angesprochen haben, es gab 2012 einen sehr guten Aufsatz in der Frankfurter Allgemeinen von einem Historiker aus Passau. Und ihr denkt, es geht um einen Diktator, den ich an dieser Stelle nur noch mal empfehlen kann, wo er eben auch von diesem Kernland spricht, die Herzland-Theorie, weil wir sind hier eben auf dem größten Kontinent der Welt mit reichlich Bodenschätzen und da der Wegbegehrlichkeiten, um es mal so zu sagen. Die Frage, die sich natürlich stellt und die Sie natürlich auch immer wieder sich durch den Kopf gehen lassen, warum macht die gerade die Bundesregierung, ja, nach dem Zweiten Weltkrieg damit sich in einen Konflikt mit Russland ja, hineindrängen zu lassen. Ich meine, wir haben doch den Russen mehr als genug Schaden zugefügt. Was soll das denn werden?
Ja, ich glaube, dass man noch etwas ergänzen muss. Die Russen, wenn wir auf die Geschichte und die tatsächliche Entwicklung der deutschen Wiedervereinigung zurückblicken, die Russen haben uns die Wiedervereinigung gegeben, vor jedem anderen. Und vor diesem Hintergrund muss man natürlich die Geschichte des Zweiten Weltkrieges, aber auch die Geschichte des Ersten Weltkrieges in Zusammenhang mit der Entwicklung sehen, die zur deutschen Wiedervereinigung geführt hat. Das, was uns heute im Ergebnis letztlich sogar umbringen kann, fing mit Versailles 1919 an. Man hat mit dem Versailler Vertrag Deutschland das Seil um den Hals gelegt. Und das will man jetzt mit der Russischen Föderation machen. Und vor diesem Hintergrund ist die große Frage die, was treibt Deutschland? Und die Frage ist ja mehr als berechtigt.
Gibt es denn Deutschland überhaupt noch?
Ja, da muss man auf die Entwicklung und die Geschichte der 90er Jahre und des Wechsels nach Berlin eingehen. Das geteilte Deutschland mit der Hauptstadt Bonn für Westdeutschland war wesentlich souveräner, wesentlich eigenständiger als das, was wir heute in Berlin haben. Dazu hat beigetragen, dass wir ja Deutschland in einer geteilten Situation sehen. Wir haben auf der einen Seite die nationale Zuständigkeit nach Berlin gegeben, weil wir halt den Regierungssitz gewechselt haben. Aber da sind nur 20% von dieser nationalen Zuständigkeit angekommen. 80% sind nach Brüssel gegangen. Wir wissen, dass in Brüssel nichts demokratisch kontrolliert wird. Das ist ein administratives Gebilde, auf das Nichtregierungsorganisationen und Lobbyorganisationen Einfluss haben.
Großkonzerne, die die Gesetze schreiben.
Ja, und die Starbucks dieser Welt, die auch keine Steuern zahlen, im Gegensatz zu jedem deutschen Mittelständler. Und diese Ordnung hat man hingenommen, hat man toleriert und natürlich auch im Zusammenhang mit der Osterweiterung der NATO eine Politik verfolgt, inklusive des völkerrechtswidrigen Krieges gegen die Bundesrepublik Jugoslawien, zu dem Helmut Kohl nie in seinem politischen Leben Ja gesagt haben würde, auch nicht zur Behandlung der Russischen Föderation. Ich kann mich ja gut daran erinnern, ich habe es ja auch mehrfach gesagt, Helmut Kohl kam von seinen Amerika-Besuchen zurück und hat gesagt, ich verstehe die in Washington nicht mehr. Die sagen alle, Anfang der 90er Jahre, der Kalte Krieg ist beendet und wir haben ihn gewonnen. Und dann hat Helmut Kohl gesagt, man kann ein großes Volk so nicht behandeln. Aber das war eben der Impetus, der in den Vereinigten Staaten herrschte. Und das Ergebnis sehen wir heute. Wir schrammen doch immer wieder nur von einem Konflikt in den nächsten und schrammen am großen Krieg vorbei. Der langjährige Verteidigungsminister William Perry unter Bill Clinton hat ja vor einigen Wochen in CNN, ich habe das Interview ja selbst gesehen, gesagt, wir waren selbst in der Hochzeit des Kalten Krieges noch nie so nah am Nuklearkonflikt. Die Briten reden heute ganz ungehindert und ganz offen darüber, dass sie ihre Atomwaffen gegen die einsetzen, die keine haben, und auch als Erstschlag. Die zerreißen alle Verträge, die uns erlaubt haben, den Kalten Krieg zu überstehen. Zerreißen die für ihre Belange, die sie im Zusammenhang mit dem euroasiatischen Kontinent artikulieren und meinen, wir müssen das mitmachen. Das Schlimme ist, die Bundesregierung macht es auch mit.
Aber Herr Wimmer, einen solchen Krieg, der ganz offen auch mit Nuklearwaffen angedroht und dann wohl auch geführt werden würde, den kann doch keiner gewinnen.
Ja, nicht nur, dass niemand einen Nuklearkrieg überstehen kann. Wir würden in Anbetracht der hohen Zivilisations- und Entwicklungsstufe, die wir haben, wir würden ja noch nicht mal einen konventionellen Konflikt überleben. Ich habe es ja in der letzten großen NATO-Übung des Kalten Krieges im Jahr 1989, habe ich es ja selber als Übungsminister in dieser Übung gesehen. Die Migrationsströme, die Gegenstand einer jeden NATO-Übung waren, die bringen uns ja schon um. Die legen uns flach, die legen die Gesellschaft lahm. Und wenn wir an einen Konflikt denken, ist das ja schon mit einem konventionellen Konflikt verbunden, dass wir den nicht überstehen werden. Das nimmt Dimensionen an, wo ich nur sagen kann, jeder ist ein Verbrecher, der in Europa an einen Konflikt denkt. Und der braucht jetzt gar nicht nuklear zu denken. Das ist schon beim konventionellen Konflikt so.
Würden Sie sagen, wenn wir hier durch diesen Hafen fahren, das hätten wir vor 25 Jahren auch nicht tun dürfen?
Ja, das hätten wir nicht nur nicht tun dürfen. Wir wären in den Knast gekommen. Und das, was so schlimm ist, wir haben ja einen Zugewinn an freien Möglichkeiten seit 1990 in ganz Europa bekommen. Und das, was die NATO betreibt, das führt uns in absehbarer Zeit wieder dahin, dass wir das hier nicht mehr besuchen können.
Vorsätzlich, das ist ja das Problem, also ohne dass das gebraucht werden würde. Der Kalte Krieg ist ja eigentlich vorbei. Aber vielleicht können Menschen mit zu viel Frieden nicht umgehen. Vielleicht entspricht das nicht ihrem Geschäftsmodell. Aber nochmal auf das, was Sie gesagt haben. Würden Sie sagen, dass wir uns in einer vielleicht noch gefährlicheren Situation befinden wie damals die Kuba-Krise, Raketenkrise?
Wenn der Perry das so sagt, und er sagt es ja mit weltweiter Wirkung, dann ist das eine Einschätzung, die ich, bevor er es gesagt hat, selber natürlich auch geteilt habe. Das sind ja Entwicklungen, mit denen wir es zu tun haben. Und wenn wir uns die europäischen Gefechtsfelder aus dem Kalten Krieg ansehen, dann wissen wir, dass das nuklear in einer Weise überschlägt, dass man da gar nicht dran denken darf, was da auf uns zukommt. Und wir sehen ja, dass vor auch dem Kalten Krieg wir mit Bildern gearbeitet haben. Damals war es der berühmte Fenstersturz von Prag, der angeblich die Machtübernahme der Russen für ganz Europa oder der Sowjets deutlich gemacht hat. Und jetzt sehen wir, dass die NATO die deutschen Panzer unmittelbar in den Vorgärten von St. Petersburg, 150 Kilometer entfernt, stehen. Wenn wir eine Situation schaffen wollen, wo uns nichts anderes mehr übrig bleibt, als auf den berühmten roten Knopf zu drücken. Dann haben wir die heute.
Dieser Krieg würde ja zentral in Europa stattfinden. Oder auf dem euroasiatischen Kontinent.
Ja, die ganzen Anlagen, mit denen wir es zu tun haben, gehen ja darauf hin, dass das hier stattfindet. Und wir sehen ja derzeit eine Entwicklung auch in anderen Teilen der Welt, auf der koreanischen Halbinsel oder im Nahen und Mittleren Osten. Es wird ja rings um die Russische Föderation durch uns gezündelt. Und zwar mit der Maßgabe, dass der Konflikt möglich ist. Wenn das in Korea losgehen sollte, die Japaner und die Koreaner erwarten den Einsatz der Bundeswehr auf der koreanischen Halbinsel. Dafür sollen unsere Jungs und unsere Mädels herhalten.
Wäre man dann, wenn man jetzt so tickt, wäre man dann in den Vereinigten Staaten, Nordamerika, wäre man da sicher?
Nein, man ist heute nirgendwo mehr sicher und das macht ja die Situation im Sinne von William Perry so prekär. Man kann sich aus einem Konflikt nicht mehr raushalten, weil die Russische Föderation, die würde in der ersten Sekunde wissen, wer es ist. Und wenn man das hoch eskaliert, dann ist das der rasend schnelle Einstieg in eine strategische nukleare Auseinandersetzung. Das wissen die Amerikaner genauso gut wie wir und die Russen.
Weil den Russen bei der Größe ihres Landes und ihrer Technik gar nichts anderes übrig bleibt, als den konventionellen Weg zu verlassen.
Ja, das, was ja derzeit 150 Kilometer von St. Petersburg entfernt passiert, ist ja die substanzielle Bedrohung im Ernstfall der Russischen Föderation. Und die lassen ja nicht zu, dass die Amerikaner das an ihrer westlichen Staatsgrenze betreiben können. Und die sitzen im wunderschönen Colorado und fahren Ski. Das wird es nicht geben.
Was würden Sie, wenn Sie noch in Amt und Würden wären, was würden Sie denn tun? Würden Sie sich alle an den Tisch setzen lassen, dass Sie mal global abrüsten? Oder was würden Sie tun? Man kann ja, wir waren ja schon in sehr viel verfahrene Situationen. Ich meine, die Kuba-Krise war ja auch ganz knapp die paar Tage, wo man nicht genau wusste, ob man den nächsten Tag noch überlebt. Auch da hat man die Kurve bekommen, sage ich mal. Wie kann man denn hier die Kurve bekommen? Ich gehe davon aus, dass auf beiden Seiten vernünftige Menschen auch noch sind.
Ja, das macht eben den Unterschied zur Zeit des Kalten Krieges aus meiner Sicht deutlich. Im Kalten Krieg war es eine antagonistische Situation. Da war auf der einen Seite der Warschauer Pakt und auf der anderen Seite war die NATO. Das Schlimme an der heutigen Sache, an der heutigen Entwicklung ist doch, es hängt nur von der NATO ab. Wir brauchen keine Verhandlungen mit der Russischen Föderation. Wir müssen uns selber wieder auf die Charta von Paris aus dem November 1990 zurückziehen und sagen, nie mehr Krieg in Europa. Wenn ich das sage und als Westen mache, dann brauche ich mit der russischen Seite keine Verhandlungen zu führen, denn die ganze Zuspitzung der Situation, mit der wir es heute zu tun haben, ist rein westlich gesteuert.
Herr Wimmer, wenn ich mich erinnere, damals in dieser Zeit der Kuba-Krise hat ja JFK die Aggression seines Militärs auf sich gezogen und auch, weil er mit Khrushchev ein rotes Telefon eingerichtet hat. Das kam auch bei den Russen, bei dem russischen Militär nicht an. Was aus JFK geworden ist, das wissen wir und Khrushchev ist durch Brezhnev ersetzt worden. Glauben Sie, dass es einen direkten Draht gibt an den üblichen Verdächtigen vorbei, wo Trump mit Putin spricht?
Die Entwicklung hat uns ja leider gezeigt, dass offensichtlich der amerikanische Präsident, auf den ich ja persönlich in einer Frage gesetzt habe, nur in einer, dass er uns in eine friedlichere Entwicklung bringen könnte, was die Zusammenarbeit mit der Russischen Föderation anbetrifft, dass dieser amerikanische Präsident ja offensichtlich so eingemauert worden ist, auch dadurch, dass man seinen ersten Sicherheitsberater Flynn weggeschossen hat und andere Personalentscheidungen gehen ja auch in diese Richtung, dass der fast handlungsunfähig ist, was diese Frage anbetrifft. Man muss ja annehmen, dass dieser Mann den Abend eines Tages nicht überleben wird, wenn er sagt, ich will vernünftig mit den Russen reden. Das ist ja die Situation, mit der wir es in den Vereinigten Staaten zu tun haben. Wenn ich das in den klassischen Bildern sehe, dann muss man ja heute davon ausgehen, dass die Vereinigten Staaten kurz an einer Militärdiktatur stehen oder Militärherrschaft.
Weil Sie von Flynn sprechen, der war quasi der Abgesandte von Trump, als er noch nicht im Amt und Würden war. Sie haben ihn damals in Moskau getroffen und saßen am Tisch zusammen mit Herrn Putin. Also einen direkten Draht, einen Bote quasi. Wenn der jetzt da nicht mehr da ist, dann wird es schwierig zu kommunizieren. Nochmal auf Deutschland zurück. Wir sind im Superwahljahr 2017. Wird es in den deutschen Medien, wird es von den Deutschen selber eigentlich gesehen, die Brandgefährlichkeit der Situation? Wird das erkannt?
Dass der eine oder andere das begreift, hat nichts mit der Mainstream-Mediensituation in Deutschland zu tun. Wenn es da die Möglichkeiten der Informationen über das Netz nicht geben würde, würden wir dumm sterben.
Was ist Ihre Wahlempfehlung oder können Sie das gar nicht mehr aussprechen? Wer spricht das so hart und offen an? Gibt es eine Partei, die das zumindest so, dass man begreift, oh, da muss ich mal hingucken. Da geht es um die Zukunft.
Also wenn wir mal alle parteipolitischen Dinge beiseite lassen, dann gibt es aus meiner Sicht nur zwei Persönlichkeiten in der Bundesrepublik, die das so klar und eindeutig artikulieren, wie ich das auch gemacht habe. Das ist Frau Dr. Sarah Wagenknecht und das ist Oskar Lafontaine. Oskar Lafontaine hat die Glaubwürdigkeit alleine schon deshalb auf seiner Seite, weil er auch im Zusammenhang mit dem Jugoslawienkrieg, der ja völkerrechtswidrig geführt worden ist, klare Kante gezeigt hat und persönliche Konsequenzen auf sich genommen hat. Und vor diesem Hintergrund kann ich nur sagen, es gibt zwei Persönlichkeiten, die sind glaubwürdig in dieser Frage. Und das muss jeder Deutsche wissen, wenn er die weltpolitische Situation betrachtet, was für ihn Bundestagswahl und Entscheidungen über seine Zukunft bedeutet.
Herr Wimmer, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und die offenen Worte. Vielleicht eine letzte Frage. Sind Sie eigentlich noch optimistisch?
Ich bin optimistisch, solange ich mich hier auf russischem Territorium so frei bewegen kann, wie ich das derzeit mache.
Vielen Dank.
Ich danke auch.
Ja, das sind die letzten Bilder hier aus dem Militärhafen von Sevastopol, der natürlich auch zivil genutzt wird. Ich glaube, jedem ist klar, dass wenn die NATO hier zugreifen würde, dass sie den Dritten Weltkrieg provozieren würde. Und wer so etwas wählt oder da nicht aufsteht, ja, dem kann man letztendlich nicht mehr helfen. Ich bedanke mich auch für die Gastfreundschaft der Russen und auch danke dafür, dass wir hier überhaupt drehen dürfen. Das war vor 25 Jahren auf gar keinen Fall möglich, denn das ist Militärgelände. So dicht kommt man nicht mal an ein Gelände der Bundeswehr ran. Es ist uns möglich geworden, das sagt auch sehr viel darüber aus, wie transparent dieses Land ist.
Das muss man wirklich sagen. Man fühlt sich hier sicherer als in Düsseldorf und das hat auch was mit Freiheit zu tun.
Ein schönes Schlusswort. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch. Besucht die Krim.